Also ich fühle mich ganz wohl, weil es zu Hause stattfindet. Ne? Deswegen, ich habe auch mein Lieblingstier mitgebracht, also unseren Hund, und bin innerlich so in Hausschuhen da.
Hey, ich bin Manuel Stark, Journalist und Autist. Smalltalk, Ironie, Sarkasmus, ich kann damit wirklich überhaupt nichts anfangen. Comedians oder Künstler hingegen arbeiten ja damit, die verdienen damit ihr Geld. Ich dachte mir, was passiert denn, wenn man mal hinter die Kulissen blickt, wenn man durch ehrliche Gespräche den Menschen hervorlockt? Willkommen zu Nicht Witzig, einem Podcast der Kleinkunstbühne Rosenau und des SWR.
Hey Anna, freut mich sehr, dass du heute hier bist.
Hallo.
Ich hoffe auch, ich werde das nach unserem Gespräch immer noch sagen, weil ich bin in der Vorrecherche auf so ein indirektes Zitat im Interview von dir gestoßen, wo du gesagt hast, hey, Leute, die sagen, sie finden mich nicht lustig oder ich bin nicht lustig, die können mich mal kreuzweise.
Habe ich das gesagt?
Im MDR-Interview war es, glaube ich.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss eine Rolle gewesen sein.
Es kann sein. Da habe ich manchmal Schwierigkeiten, Rolle und echte Person, können wir gar nicht drüber reden.
Ja.
Aber ich habe mir dann gedacht, okay, entweder wir haben jetzt da ein echtes Problem nach Durchschauen der YouTube-Videos oder es wird super, weil du es auch begründet hast, damit, dass es dir in deiner Kunst vor allem um Inhalte geht.
Ja. Also ich wollte sagen, das scheint mir aus dem Kontext auch gerissen zu sein, weil mir das in dem Sinne egal ist, ob das jemand lustig findet oder nicht, weil ich nicht auf lustig gehe, weil ich auf Inhalt gehe. Und das wird wahrscheinlich, also so habe ich es gemeint, und wenn das dann so gesagt wird, da wundere ich mich dann auch, weil es ist Quatsch eigentlich. Also das... Also mir ist es nicht, es gab mal so ein Humor-Spaßzone-Video, hier wird nicht gehutzt. Und da gab es viele Leute, die gesagt haben, das ist nicht witzig oder ne. Und da meinte ich halt auch, nur weil da MDR-Spaßzone drüber steht, dafür kann ich ja nichts. Die haben mich eingeladen, ich habe dieses Lied gemacht und es geht ja gar nicht auf witzig. Und es haben aber auch genug Leute gelacht, weil es eine bestimmte Art karikiert und es geht nicht darum, dass jemand da rumschimpft oder so.
Du hast dich auch lange gegen die Zuschreibung, Comedian zu sein oder so gewehrt.
Immer noch.
Immer noch, okay. Also meine Frage wäre dann einfach so, auf was würdest du dich denn Menschen lieben? Schubladen, deswegen, als was würdest du dich denn selbst beschreiben?
Ich komme mittlerweile damit klar. Ich sage, auf jeden Fall bin ich ein Clown. Das habe ich jetzt in dem Programm gemerkt, dass ich die letzten Jahre spiele Chaoshüter. Und da habe ich meinen Clown auf jeden Fall wieder ausgepackt und es macht richtig Spaß. Also ich bringe Leute auch gern zum Lachen, aber ich mache wenig dieses, die da oben wie hier unten, die Renten sind nicht sicher, Angela Merkel, da muss man doch mal, das ist nicht meine Art Kabarett. Also ich empfinde mich nicht als in dem Sinne politischer Kabarettist, sondern eher als vielleicht sozialpolitisch oder ich weiß es nicht.
Ja. Was macht einen Clown dann für dich aus? Weil Clownesk ist ja so in der Alltagssprache, die ich kenne, eher was oft Abwertendes.
Ja, aber wenn man mal an Zirkus denkt, dann ist das Clowns erzählen Geschichten. Und ja, ich habe jetzt ganz konkret, wenn ich zum Beispiel auf die Bühne komme, ich stecke dann in den Hula-Hoop-Reifen. Ich habe dann Hula-Hoop-Reifen, die sind bei mir hauteng. Und ich künde an das große Finale und dann mache ich so einen Tanz, das ist auf jeden Fall schon, also so ein, ja, ein eher, ja, ich kenne das aus Schülerbühnen, wenn man dann so unkörperlich ist und tanzt, aber es, und dann versuche ich diese Reifen zu drehen, es ist offensichtlich, dass sie sich nicht drehen werden. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich vorbereite, und dann gehe ich irgendwann zum Mikrofon und sage so, im Soundcheck haben sie sich noch gedreht. Und das ist also diese Tragikomik. Okay. Ich liebe Tragikomik. Ich mag das, wenn ich liebe das zum Beispiel auch zu spielen, dass jemand die große Welt aufmacht und ein riesengroßes Pathos bedienen möchte. Da ist doch noch mehr. Und dann ist aber unten dieser Rasen und da sind Biertische und jemand isst Eisbein. Sowas. Das ist. Ich finde das immer spannend, diese Routine, dieser Alltag, aus dem wir alle raus möchten. Alle möchten irgendwie nicht nur einkaufen gehen und da muss noch was passieren. Man möchte sich verlieben, da soll irgendwas losgehen und dann erstickt man so an dieser Routine und an diesem Trott. Und oder dann mobbt man andere Menschen, geht aber ins Kino und freut sich, dass der Einzelgänger, der so, dem so schlecht ging, dass er es so geschafft hat. Ne? Und jeder fühlt sich so als dieser, ich muss mich da auch durchkämpfen und ich schaff's, aber man merkt selber nicht, wenn man so. Okay, lass uns irgendwie eingrufen.
Alles gut. Ich komme nur mit, weil ich habe parallel, was bei mir abgelaufen ist, ich habe an eines deiner Videos gedacht, wo du, ich glaube, in Leipzig warst, also war mitgefilmtes Video, da ist dein Auftritt. Und das fand ich zum Beispiel extrem smart, extrem cool, weil du so angefangen hast mit, ja, ich sehe euch jetzt so Dresdener und Leipziger, so wir kennen uns ja irgendwie gegenseitig und Dresdener und Leipziger, die würden sich nie so eng hinsetzen. Mhm. Und ich sag euch, wie es ist, liebe Freundinnen und Freunde, so, wir haben ein Problem mit Überbevölkerung und das ist ja schon so sehr, sehr nah an diesem AfD-Sprech und dann brichst du das ja so mit diesem, ja, und irgendwie die, ich glaube, die erdschatzgeilen Bergvolk-Leute aus dem Erzgebirge,
Bodenschatzgeile Bergvolk,
genau, kommen dann dahin und damit haben wir ein Problem und schon alleine USA, unser schönes Aue, da muss man nur mal ins Internet gehen und man wird's herausfinden. Ja. Und ich meine, das ist ja auch so, wo ich mir denke, okay, also klar, die ersten 3, 4, 5 Sätze, wenn ich dich da richtig verstehe, sind da genau mit diesem großen, in dem Fall sehr polemischen, rechtsradikalen Pathos aufgeladen und dann plötzlich, ah, das Bodenschatzgeile Bergvolk.
Genau, aber das ist genau diese Figur. Also ich bin da eine Figur und die Leute verwechseln das dann. Also ich hatte dann öfter so Anfragen, ja gut, dass mal einer sagt. Und wo ich dann denke, oh Gott, jeder sieht das, was er sehen will. Ne? Also es,
aber gibt es wirklich Leute, die sich innerhalb Sachsens über die Erzbergifizierung.
Einfach, dass man sagt, kein Blatt vor den Mund nimmt und dass man da mal so... Ich weiß auch nicht, was sie irgendwie dass ich dann so Angebote bekomme als die authentische Anna aus dem Volk. Mhm. So, das ist mir dann so aufgefallen. Mhm. Und wo ich dann dachte, ja, aber was, das war ja eigentlich eine Figur und es war eben so dieser Pegida-Sprech und auch so ein bisschen dieser Männersprech. Mhm. Dieses heilige, 1000 Jahre hat es gehalten, 1000 Jahre wird es halten. So dieses Großgemache und dieses, also auch diese Worte, so diese Ehre, Tradition, Treue, bis in den Tod, Kampf. Das sind ja alles so Wörter, die, mit denen man so Leute aus der Ordnung so catchen kann. Und dieses Pathos ist so dieses, ich bin nicht dieser kleine Mensch für mich allein, sondern wir sind mehr. Und für die Sache. Und hier ist mein Schwert. So ein bisschen die Richtung. Und du merkst schon, ich fange an zu tanzen. Also, das ist so ein bisschen, ich bin kein Faktenmensch. Ich kann sowas, aber ich kann dann so in diese Körper oder diese Art reinkriechen und dann improvisiere ich das und dann mache ich so eine Leute nach.
Also, improvisierst du das wirklich? Bereitest du es nicht vor, oder?
Also, USA ist vorbereitet, ist mir aber auf der Bühne spontan mal passiert, habe ich mit reingenommen. Und dieses Wir Dresdner und Leipziger, das wusste ich noch nicht, wie ich da reingehe. Ich wusste nur, also meine Improvisationen sind entweder habe ich das Thema, dann weiß ich, dass ich dahin arbeite. Meine Jungs wissen das schon, meine Begleiter. Oh, und ich habe selten, was aber safe ist für mich, also was mir eine Sicherheit gibt, ist, habe ich eine richtige, ich nenne es immer Rutsche rein. Zum Beispiel ganz typisch jetzt, dann, ich weiß es jetzt, wenn sie das nächste Mal dahin gehen. Eine Rutsche rein ist zum Beispiel in den Traum, wenn ich sage, du, ich habe was geträumt. Und die Rutsche rein wäre der Satz, ich habe geträumt, ich war Pilze sammeln und habe auch welche mitgenommen, falls ich keine finde. Das ist die Rutsche rein. Mhm. Und was ich danach sage, kann ich machen, wie ich will. Und da taucht oft ein Bällebad auf oder die Kirche von Halberstadt oder eine Straßenbahn und ein Eichel her. Aber ich kann eigentlich alles sagen. Und so eine Impros mag ich dann, weil gerade bei dem Programm Chaoshüter, und ich finde es lustig, dass wir uns unterhalten, weil ich bin der Abhautyp. Mhm. Weil ich bin der assoziative Zack-ich-bin-weg-Typ. Mhm. Und wie war die Frage? Zack, ich bin irgendwo da hinten ohne Eichhörnchen weg, war ich.
Aber ich finde es doch total spannend, aber weil du sagst irgendwie, das ist total dann improvisierter und du hast diese Rutsche, also vielleicht einen Satz, vielleicht ein Bild, vielleicht eine kleine Szene. Mhm. Und wo dann improvisierst du, ist dann jede Show von dir eigentlich unterschiedlich?
Kann man unterschiedlich, ja.
Okay.
Aber auch da zum Beispiel beim Traum habe ich wieder den Einfänger, weswegen aber Licht, und Jungs wissen das schon, Licht, sage ich, macht nicht zu dunkel beim Traum, ihr geht mit, aber ihr wisst nicht, wann der Bruch kommt. Ich sage immer, ich ziehe das hoch und irgendwann lasse ich fallen und sage, also da zahlt man seine Steuern, das Kind hat Abitur mit 2,7 und dann träumt man so eine gequirlte Kackscheiße. Mhm. Und dann rege ich mich drüber auf. Und das ist eben aus dem Programm Chaoshüter. Und da ist zum Beispiel wenn man sagt, was will sie damit? Dass zum Beispiel Träume hat man ja nicht im Griff. Und Chaos ist ja was, was einen so ein bisschen wegspült, provoziert, umhaut, über die Grenze bringt. Und diese Arbeit eben auch mit Zufall, mit Improvisation und aus dem Bauch raus. Also ich arbeite mit Chaos. Und selbst wenn was vorbereitet wäre, also was wir hier machen, wenn es die Leute überrascht und woanders hinbringt, arbeiten wir auch mit Chaos. Und die Ordnung ist natürlich das Handwerk, dass wir beide das Handwerk beherrschen. Du fragst was, ich antworte. Und ich bringe halt ein bisschen Chaos mit, indem ich dann irgendwo zack, ein bisschen wegassoziiere. Das ist halt dann das, was bei mir so eine Macke ist halt, ne?
Wo ich dann, wie fängst du dich dann eigentlich selbst wieder ein?
Weil gute
ich
Frage.
Ich kenne es bei mir, wenn ich Vorträge halte. Bei mir ist es dann eher so, wenn ich quasi so Überschriften mir vorbereite. Und sage, ich möchte diese 5 Themenblöcke abhandeln. So, und ich weiß grob, weil ich schon oft genug gemacht habe, was unter den Themenblöcken stattfindet. Wenn ich mir das nicht sehr, sehr genau vorbereite, welche Zwischenüberschriften, welche Themenblöcke ich wann nacheinander abarbeiten möchte, dann tschüss. Also dann rede ich irgendwie plötzlich über irgendeine Anekdote eine halbe Stunde.
Ja, passiert mir auch. okay. Aber bei mir ist ja auch, ich mache dann so, ich zeichne mir das immer alles. Also ich bin sehr visuell. Nicht bei mir selber, sondern bei dem, was ich mache. Also auch wenn zum Beispiel ich jetzt Text lese und der ist nur schwarz-weiß, dann ist der nicht da. Dann ist es halt wie ein Muster auf einer Tapete. Aber wenn ich mir das markiere oder es ist ein Fleck dran, weil ich in der Badewanne was gelesen habe, dann merke ich mir das. Und wenn ich jetzt meine Programme durchgehe, sehe ich auf dem Papier, ob ich durcheinander bin oder nicht. Und je geordneter ich bin und wenn da ein Wort steht, weiß ich, diese Stelle heißt so. Und wenn ich das Gefühl habe, so gehe ich rein, so gehe ich raus, wird das ganz gut. Also man braucht noch so eine Grundspannung. Wenn man zu müde ist und eigentlich nach Hause will oder wenn man krank ist oder ein bisschen fahrig, dann redet man zu viel.
Aber das, was mich noch interessieren würde, ist, wenn du sagst, du zeichnest dein Programm, du malst das Programm. Also klar, ich kann dich jetzt leider schlecht bitten, das mal zu zeigen, aber wie sieht es denn aus? Also wie zeichnet oder wie malt man Chaos und Bauchgefühl?
Ja, Nutzgrafik, sage ich immer. Also nicht durcheinander kommen. Wenn ich ein neues Programm schreibe, schreibe ich drüber eine Überschrift, meine Lieblingsüberschrift. Dann mache ich einen Strich drunter, das ist der Untertitel. Dann mache ich etwas mehr bis zur Mitte Platz und einen Strich, das ist die Pause und dann ist unten Platz. Also ein weißes Papier und da starre ich erstmal ganz lange drauf. Und dann nehme ich ein anderes Blatt und schreibe mir alles auf, was ich zum Thema finde, was dazu passt. Könnte ich jetzt bei Chaoshüter mal sagen, also Freunde, die gähnen schon, wenn ich davon anfange. Mein liebstes Thema ist Ordnung und Chaos seit 2011. Und wahrscheinlich wird das noch auf dem Grabstein stehen. Sie interessierte sich für Ordnung und Chaos. Das ist, vielleicht hilft mir das aber auch ein bisschen, das alles zu ordnen, weil ich sehr chaotisch bin. Und mir bringt das so ein bisschen Überblick, Kontrolle, Ruhe. Ne? Und ich fand halt, ich erzähle es jetzt an dem Beispiel. Und da habe ich dann überlegt, was ist Ordnung? Also Ordnung, ich habe es ja schon oft vorüberlegt, wenn jetzt zum Beispiel Sicherheit, Kontrolle, Routine, Wiederholung, das, was man kennt, Reihenfolge, aber auch Hierarchie.
Ich würde noch mal ganz kurz gerne zurück zu diesem...
Ja, lass uns alles, noch mal zurückgehen.
Nee, alles gut. Also ich finde es total spannend. Nur mir geht so, ich kann immer erst dann so richtig folgen, wenn nicht zu viele Prozesse parallel ablaufen.
Dann wird das nichts
und
mit
ich
uns.
Bisher klappt es sehr gut, finde ich.
Ja, es gibt mir so wahnsinnig
Ich fand es wirklich, wirklich, wirklich toll, als du gesagt hast, so von wegen, oh, alles braucht einen Namen, alles muss irgendwie bemessen werden, weil das hat ja zwei Perspektiven. Also auf der einen Seite, und das ist ein Kampf, dem ich mir selbst noch fast jeden Tag stelle, so, wer bin ich denn? Also es gibt ja aktivistische Richtungen im Bereich Neurodiversität, die sagen, nein, man ist nicht irgendwie, man hat nicht Autismus, man ist Autist, weil es eine Persönlichkeitseigenschaft, die auf alles abfärbt. Kann ich nachvollziehen, kann ich irgendwie auch unterstützen. Dann gibt's andere Richtungen, die sagen, nee, man muss sagen, man hat Autismus, weil man ist ja so viel mehr. Und du bezeichnest da auch keinen Linkshänder nur noch als Linkshänder.
Ich bin Linkshänder.
Weiß ich, kommen wir dann auch gleich noch drauf.
Aber ich würde die zweite Richtung, glaube ich, wählen.
Aha.
Also das finde ich auch. Ich finde auch, es ist egal, ob das jetzt ob man jetzt über ADHS, Autismus oder Linkshändigkeit spricht oder da ist die Dicke. Es ist okay, wenn ich jetzt alle zwingen wollte, mich anders zu beschreiben, wehe, du sagst dick, wo ich sage, ich bin definitiv dick, ich bin jetzt nicht normal, ich bin wirklich dick, dann sag es halt und mach nicht so umrunde das die ganze Zeit und dann wird's ja noch schlimmer. Und dann, ja, und man ist eben so viel mehr, aber das Klischee hilft uns ja, zum Beispiel auch typische Sachen wie, oh, eine rote Ampel, warte mal, an einer roten Ampel ist immer besser, wenn man stehen bleibt. Das hilft uns ja zu überleben. Und es ist eben einfacher zu sagen, die Dicke da hinten, ach, die meinst du, als wenn man dann ewig höflich das umschifft. So. Mhm. Und auf der anderen Seite musst du aber auch abwägen. Also wenn Leute zum Beispiel die ganze Zeit auf einen Sprechfehler ihr Leben lang hören, dass die Stimme zu hoch ist oder dass sie zu dick sind oder die Nase zu lang.
Das ist aber auch das, was ich meine. Also auf der einen Seite, ich meine, auch Autismus war für mich, als ich die Diagnose gekriegt habe, eine irrsinnige Befreiung im ersten Moment, weil ich habe mich immer irgendwie anders gefühlt, als wie mir andere Menschen begegnet sind. Es gibt so viele Normen und man macht das so oder macht das anders, die ich nie nachvollziehen konnte. Und plötzlich hatte es einen Namen. Also so wie ich bin, das gibt's, dafür gibt's eine Ordnung, das ist irgendwie legitim und es war irre. Und gleichzeitig muss ich sagen, kurz danach sind da wiederum mit solchen Labeln, mit solchen Schubladen so viele auch falsche Zuschreibungen verbunden. Also wenn du dann googelst, Autismus, krank, gestört, fehlerhaft irgendwie, dann haben viele Leute Rain Man im Kopf. Das heißt, es ist da schon diese Dualität, diese beiden Seiten. Also ich sage, hey, super, dass es den Begriff und diese Schublade gibt, weil endlich bin ich legitim und muss mich nicht fragen, wurde ich in die falsche Welt geboren und bin einfach scheiße, wie ich bin. Und auf der anderen Seite, ah ja, aber wenn ich gucke, was das jetzt für ein Label ist und nach dem ersten Befreiungsschlag so, ah ja, krank, gestört, fehlerhaft, Entwicklungsstörung.
Nee, das sieht man sich einfach nicht an. Also man muss halt wissen, dass es noch mehr außer Klischees gibt. Und dann da fällt mir natürlich auch ein, die Leute, die eben, na gut, ich habe es glaube ich von Birkenbiel, die das mal gut erklärt hat, dass es mehr Geschlechter gibt. Wenn man das nicht einmal gesehen hat und das wirklich wissenschaftlich aufbereitet gesehen hat, dann versteht man das nicht. Aber es gibt mehr Geschlechter. Und die Leute denken dann wirklich, das hat sich doch da so einer ausgedacht, also müssen wir los, Alter. So, ne? Ja, und interessant finde ich eben, dass wenn man von Anfang an, also wenn man zum Beispiel merkt, ich bin in einem falschen Körper oder so, ne, von Anfang an immer wieder darauf angesprochen wird, dass man sich zu weibisch benehmen würde und man, oder ich wurde die ganze Zeit für eine Lesbe gehalten, weil ich gern so sitze.
Und was ist jetzt daran lesbisch?
Eben. die hätte mich auch für einen Truckerfahrer halten können oder so, egal, keine Ahnung. Aber ja, ich habe mir da, ich weiß es nicht. Aber lesbisch bin ich nicht. Und ja, also wenn man jetzt meinen Mann und mich sieht, merkt man schon, dass ich eher der kernige Typ bin und mein Mann ist der freundlichere Typ, also der weichere von uns beiden. Aber es ist nicht, dass ich irgendwie jetzt einen Mann mir gesucht hätte, wo ich so, den ich so umpuste. Also der hat genug Kern, sonst bin noch nicht mit einem zusammen, den ich unterdrücken kann, das wäre es noch.
Aber du hast auch mal gesagt, in deiner Kunst oder Kunst, wie du sie machst, das ist eigentlich Emotionsarbeit.
Ja.
Was hast du damit gemeint?
Na, Musik ist Emotion. Also man bewegt Menschen durch Musik. Musik geht tief an Kern. Wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, ich bin ja kein Arzt, aber die Demente vergessen ja viel. Aber wenn du, die erinnern sich oft eben an, gerade Musik können sie noch alle Texte singen und so, ne? Ja. Und man kann Menschen damit befrieden. Du kannst es aber auch im Panzer hören, wenn du auf Leute schießt. Gab's ja auch. Burn, Motherfucker, Burn in Irak oder so. Krieg, wo du dich da motivierst, ne? Oder guck dir an, wenn sie sich dann irgendwie hochpushen. Mach, aber das ist für
jetzt
mich
immer so. Jetzt hast du aber sofort mit der Musik geantwortet. Ich meine, ich weiß schon, Gesang und Musik gehört ja zu deinen Auftritten dazu.
Ich habe Musik studiert und dachte immer, ich wäre Musikerin. Deswegen habe ich immer gedacht, ich bin Musikerin, dachte ich eigentlich immer, ja.
Der Hochschule für Musik, Karl-Maria Weber in Dresden. Also
von
wirklich
Weber.
Von Weber, Entschuldigung.
So
der Adelstitel darf in Deutschland nicht fehlen. Aber wirklich, ich meine, du hast ja diese Ausbildung, wenn man dich mal auf der Bühne gesehen hat, ich jetzt nur über YouTube-Video, aber ich denke mir, wow, also die Frau könnte ja auch einfach mit der, ich sag mal, üblicheren Musik, klassischeren, reineren Musik, wer auch immer, so ihr Geld verdienen. Es gibt ja genug Bands, auch Midnight Oil zum Beispiel, wenn wir mal wieder in Richtung politische Botschaften gehen, die ja damals im Vietnamkrieg was, glaube ich, so Lyrics hatten, so How can we sleep while our beds are burning? So, warum hast du dich dafür entschieden, bei diesem tiefen Ernst, den ich raushöre, wenn wir so über Geschlechteridentitäten sprechen, über Normen sprechen, du bist gerade auch mit Krieg gekommen. Also es sind ja irgendwie krasse Themenfelder, die du auch immer wieder bespielst, gesellschaftlich, politisch, zu sagen, okay, du gehst jetzt eher in so eine Spaß, Clown, hast du vorhin gesagt, Richtung.
Nee, also ich habe zwar Musik studiert, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte gern Musik studieren. Mhm. Das war meine erste und einzige Bewerbung. Und meine Mutter hat gesagt, geh hin und du hast ja Prüfungsangst. Wenn sie dich nicht nehmen, dann hast du es schon mal weg, dann weißt du, wie es ist. Also ich wollte schon, ich hatte Grafik, wollte ich natürlich, also, ne, hatte aber keine Mappe und keine, ich wusste nicht, wie das geht. Also vielleicht auch gar kein Handwerk, und aber ich mach's eben schon immer, ich zeichne schon immer, und ich habe schon immer Rollen gespielt, auch gern. Also ich habe immer Theater gespielt, schon als Kind. Gern improvisiert auch, mir Dinge ausgedacht. Also ist bis heute so, wenn man fragt, was machst du so privat, ich denke mir gern Dinge aus. Ich denke mir wahnsinnig gern Dinge aus, einfach.
Und wie kam es dann trotzdem vom Musikstudium? Weil du hast dich ja dann doch am Ende dafür entschieden, das durchzuziehen.
Ich war nach dem Vordiplom schwanger, 3 Jahre zu Hause. Mein Sohn war dann 3, dann habe ich zu Ende studiert. Mhm. Für einen Schein. Also nicht zum Schein, sondern fürs Papier, aber fürs Diplom.
Ich habe diesen Abschluss.
Ich habe diesen Abschluss, weil ich dachte, also aufhören kann man immer. Jeder beschwert sich irgendwann und sagt, oh, als Bäcker, ich muss so früh aufstehen. Oder ach, das ist, also jeder Job hat ja so seine Tücken. Und dann dachte ich, jetzt ziehst du es durch, ich studiere das zu Ende und dann guckst du mal, was es noch gibt. Mhm. Und in meinem Diplomkonzert, ich hatte eine Freundin und die wollte Fotografie studieren. Und die meinte so, sie hat irgendwas nicht geschafft, irgendein Thema. Und dann habe ich gesagt, naja, guck mal, ich habe ein Diplomkonzert, ich brauche ein Plakat. Und dann habe ich gesagt, da gibt es so ein Gedicht von Max Gold. Das heißt, ungeduscht, geduzt und ausgebuht. Und dann dachte ich, das ist eigentlich ein schöner Titel für so ein Diplom-Konzert. Ich habe auch immer Max Gold unten drunter geschrieben. Und dann habe ich gesagt, mach doch einfach, wir machen das Gedicht von Max Gold, du fotografierst mich und wer soll das machen? Naja, ich mach das, alles, was in dem Gedicht vorkommt. Und dann haben wir da, und das war ja auch schon so eine Geschichte. Und da bin ich eben damals auch nackt aufs Feld mit Rasierschaum auf dem Rücken, eine Rose in der Hand. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn das jetzt ein Plakat wird, das war schon eine Überwindung. Dann habe ich gesagt, also so Rückenansicht. Und dann sage ich, entweder werde ich dicker, und dann kann ich sagen, guck mal, wie dünn ich mal war. Oder ich werde dünner, und dann sage ich, guck mal, wie dick ich mal war. Ist ja eigentlich egal. Und für wenn es zu dem passt, was ich vorhab, dann mache ich das einfach. Dann ist das nicht privat mehr, sondern ist es die Figur. Dann mache ich alles. Und das Gedicht ging so: Eines Morgens, ich wollte gerade duschen, kam ein Telegramm. Handtuch um die Lenden las ich wie im Fieber. Komme bitte heute 2:30 ins Buschwindrosenwäldchen. Wir passen zueinander. Herzlichst, die Liebe. Ich hatte mich gesehnt und wirklich sehr und dachte, nichts wie hin. Im Wäldchen aber war von Buschwindrosen keine Spur. Es lagen nur Kondome im Laub und benutztes Toilettenpapier. Die Liebe war auch nicht zur Stelle und von der benachbarten Mülldeponie buhte ein bissiger Wind. Ungeduscht, geduzt und ausgebuht fuhr ich in einer überfüllten U-Bahn weh nach Hause. Und das fand ich, war so mein Lieblingsgedicht. Und meine Freundin hat dafür die Fotos gemacht, genau. Und dann haben wir das, dann habe ich auch innerhalb des Programms mir ein Lied gesucht von Carla Bley, I Hate to Sing. Und habe dann erstmal schräg gesungen in meiner eigenen, im Diplomkonzert.
Aber bewusst dann wahrscheinlich.
Bewusst schräg. Und habe dann den Begleiter, der mich begleiten soll, vorne ans Mikrofon gestellt und habe selber Klavier gespielt für dieses Gedicht und habe dann so freie Musik gemacht. Und hatte immer mehr Spaß an der Inszenierung und an den Stücken, als eben nur mich dafür beklatschen zu lassen, dass ich irgendwie eine tolle Stimme habe, mich traurig an irgendeinem Klavier festhalte und dann wie alle anderen auch so, someday my prince will come. Und ich sage, dass es dann irgendwo im Hotel singst, dass es den Leuten besser schmeckt. Das war ja auch so typische Studentenjobs, wo ich ganz oft so Fressmucken, nennt man es, gespielt habe und dachte so, das kann's doch nicht sein. Also das ist, dann leg doch eine CD ein. Die Leute gehen mit so Putenschnitzel an dir vorbei. Habe ich auch ein Lied gemacht, heißt Amsel.
Das ist ja ein extrem inhaltlich erstmal tragisches Gedicht. Also kommt jemand, der sucht nach, oder sie sucht nach Liebe, geht dann auch noch in ein Buschwindrösenwäldchen, was ja als Wort extrem aufgeladen, extrem positiv ist. Und das Gedicht selbst, hat das für dich inhaltlich... Ja,
wenn es nur um mich ginge, würde ich das alles erzählen, aber wenn es eben andere betrifft, lasse ich das einfach aus. Aber auf jeden Fall war es privat auch so, dass ich dann allein war, direkt vom Vordiplom, und zwar mit Kind. Und das mit Umzug und allem, das musste alles schnell gehen. Und das war schon, das hat ziemlich reingehauen. Und ich glaube, an Amateur hat es sonst gar nicht gegeben. Aber das würde mich jetzt, das hat mich jetzt nicht so beschäftigt.
Jetzt hast du vorhin ein paar Mal gesagt, hey, Anna Mateur wäre gar nicht entstanden ohne diese und jene Erfahrung. Hm. Jetzt klingt das für mich, Anna Mateur ist eine Rolle, aber als Anna Mateur spielst du ja auch wieder super viele verschiedene Rollen, oder?
Ja, das habe ich, weiß ich, habe mir das nicht zurechtgelegt. Ich hatte einen sehr lustigen, clownesken Auftritt als allererstes. Und zwar zum Schaubudensommer wurde ich gefragt, direkt nach dem Diplom, auf ein Diplomkonzert, sag mal, kannst du 4 Mitternachtsshows machen? Und dann habe ich ja gesagt und dann dachte ich, was macht man da? Und es war 2003, mein Sohn war klein und wir sind durch die Neustadt gelaufen und da hat eine Frau auf einer Glasfläche getanzt, leicht bekleidet und hat aber sehr böse geschaut, so ein bisschen organisiert, Einkaufslisten innerlich durchgehend. Und das fand ich fast wieder lustig und es war noch taghell draußen, es war Sommer. Und mein Sohn fragte, Mama, was macht die Frau? Und dann habe ich gesagt, die tanzt. Und dann dachte ich, ja, Mitternachtsshow. Und überall auf diesem Platz, es war alles bunt, alle waren von überall her. Und da waren so Gerüststangen. Und da habe ich eine mit silbernem Gaffer abgeklebt. Habe mir so eine Schüssel mit Mehl hingestellt. Und dann zwischen den Brüsten und zwischen den Beinen so ein bisschen Mehl gemacht. Das Kampfgericht gegrüßt, wie man das aus der Leichtathletik kennt. Und bin dann so an diese Stange und habe dann so eine Mischung zwischen geht gar nicht, also einfach nur so technisches Bewegen und so ein bisschen sexy manchmal und aber manchmal auch recht verstörend. Also so zwei Brüste nehmen und dann die Stange so aber dazu gucken wie so ein Esel einfach. Und genau, und das hat kam ziemlich gut an. Keiner wusste, dass ich Sängerin bin. Und irgendwann habe ich angefangen zu singen. Und das war sozusagen das Intro. Und dafür habe ich mich Anamateur genannt, also amateurhaft animiert, weil es eine Mitternachtsshow war. Und es war alles bunt und alle überall waren Clowns und Freaks und Anamateur. Ich bin ja froh, dass ich nicht Tiramisu gewählt habe. Aber dann kannten mich alle als Anamateur. Das ging ziemlich nach oben. Und also am letzten Tag haben die auch alle so Rosen geworfen und dann so BRN-Geld, so einen ganzen Sack BRN-Geld und hatten alle Wunderkerzen dabei. Und dann meinte der Helmut damals, nächstes Jahr kriegst du eine Show, kriegst du hier ein Zelt. Und da wusste ich, okay, jetzt muss ich liefern. Ne? Genau, und dann hatten wir im nächsten Schaubudensommer haben wir dann das erste Mal, ja, es war auch ein bisschen ulkig, also Mutter Blamage und ihre Kinder. So, da habe ich mich dann auf die Bühne gesetzt und habe einen Mann gesucht für meine beiden Söhne. Und dann habe ich auch gemerkt, das kam auch ziemlich gut, weil es eben tatsächlich viele Frauen gab, die alleinerziehend waren. Und ich habe dann so böse Sachen gesagt wie, spiel doch dem Onkel mal was vor. Und dann haben die Jungs was vorgespielt. Und dann habe ich gesagt, Renko, komm doch auch mal. Sag mal guten Tag zum Onkel. Der ist ein bisschen schwierig, ne? Sag mal guten Tag zum Onkel. Wolltest du auch immer einen Papa haben? Sag immer guten Tag. Das ist also böse, böse Sätze. Und es gab also schön mit schwarzem Humor rein. Das hat wirklich auch Spaß gemacht. So. So,
aber ein paar dieser Motive von Anschein und von Anfang an, also diese Sexualität verbunden mit so Gesellschafts... Reflexion.
So habe ich noch nicht drüber nachgedacht Motiven. Mit
das
der Sexualität.
Das ist jetzt wieder die Ordnung, die ich reinbringe.
Sie auch, sie.
Ich meine, es zieht sich ja bis heute durch. Wir haben da tatsächlich auch einen Clip mitgebracht, den würde ich mir gerne mal kurz gemeinsam mit dir anschauen, wenn das okay
Nein.
ist.
Nein.
Doch.
Oder? Was denn für ein Clip? Ach so. Ach nein.
Wir werden...
Ja, ja. Und so freue ich mich, dass wir heute endlich unsere alte Scheune nach dem Umbau wieder eröffnen können als einen der größten Swingerclubs Europas. Na, wenn das nichts ist. Unser Dank gilt auch den wenigen verbliebenen, noch fruchtbaren Frauen von Zschorkau, die sich auf dieses Experiment einlassen werden. Und freudig weiß ich mitzuteilen, dass sich 100% unserer Gemeinderäte, die Herren der Feuerwehr und des Sportvereins bereit erklärt haben, aktiv am Swingerleben Zschorkau mitzumischen. Ohne Frage würde ich sagen, das ist aus Chaoshüter. Und bei Chaoshüter hat sie ja gefragt, wie bist du auf, wie kommst du auf diese Sachen, ne? Chaos. Sind nicht nur Krieg und unaufgeräumte Zimmer, Chaos ist eben auch Liebe, hatte ich ja vorhin erklärt. Improvisation, Zufall, aber auch Überraschung, Abenteuer. Man muss jetzt leider sagen, Affären würde ich jetzt auch dazu zählen, weil das immer diese Sehnsucht ist, dass was passiert, aber auch Gefahr. Also deswegen ist Affäre so, das Geheimnis gehört auch dazu, Revolution, Guerilla-Sachen, ne? Also so Untergrund, Rausch, Ekstase, Drogen, alles, was einen durcheinander bringt, was in einem wühlt. Und so ordentlich sich Menschen geben und Gemeinderatssitzungen und Protokolle gelesen werden, so groß ist doch aber auch, und wenn man diese Sehnsucht nach Chaos, wenn man davon nicht weiß und das wegdrückt, dann hat Fritzl irgendwann Kinder im Keller oder dann passieren eben diese Affären. Ne?
Das heißt, dir geht's eigentlich darum, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, weniger so Ordnung anzubieten, sondern mehr Raum während deiner Performance, während deines Auftritts für auch Chaos, Unwägbarkeiten zu schaffen, oder?
Nee, ich nutze Chaos in meinem Programm. Mhm. Aber wenn ich es anbieten würde, ich habe mal eine Stelle, die habe ich wieder rausgenommen. Also ich hatte zwei Sachen drin. Einmal, das streut aber zu breit. Einmal habe ich Karaoke gelegt. Also ich habe so selber Karten gezeichnet und lege den Leuten dann so Karten. Ne? Und dann nehme ich die einfach dazu. Und einmal habe ich angeboten, das war die Stelle, wo ich gesagt habe, wir vergessen das immer, aber wir leben alle nur ein einziges Mal. Ein einziges Mal. Und die Bedeutung, die ihr jetzt diesem Programm beimesst, ob das wirklich ein Abend wird, der euch verändert, das liegt an euch. Und aus welchen Gründen auch immer, wer wen mitgenommen hat oder was auch immer. Ich würde sagen, ich gebe diese Stelle jetzt frei und jemand von euch, wenn ihr irgendwie sagt, mir liegt was auf dem Herzen, der kann das jetzt vortragen. Und dann habe ich oft gemacht, dass ich gesagt habe, wenn da irgendwas ist zwischen euch, dass ihr einfach, vielleicht möchte jemand sich spontan verloben oder seine Liebe gestehen, dann wäre das so ein schöner Augenblick für uns alle.
Haben Leute es angenommen?
Das ist interessant. Ganz viele Leute kamen hinterher immer und haben gesagt, ich hätte was gemacht. Wir kommen doch mal, dann machen wir es. Ne? So Sachen. Einmal habe ich auch gesagt, möchte jemand spontan einen Witz erzählen? Du da oder so, ne? Ja, sowas war zum Beispiel mit drin.
Du möchtest halt keine Diagnose in dem Sinn, weil es zu sehr Schublade ist und du mehr auf dich achten möchtest. Wer bin ich als Individuum halt mit meinen Eigenschaften? So call it you want it.
Ständig kriege ich sowieso Sachen gesagt. Du bist die lustige Decke oder bist du nicht Cindy aus Marzahn oder was bin ich alles? Ne? Also, und ich habe das auch im Programm, dass ich sage, ich bin eine riesengroße Projektionsfläche. 21-22 Lacher. Habe ich irgendwann mal so gesagt. Und dann sage ich auch, gerade wenn die Leute so immer Fotos machen während der Show, sage ich, weißt du, wenn hier schöne Sachen dabei waren, also ich mache hier, wir machen so, keine Ahnung, 40%. Jeder fickt sein eigenes Hirn. Da hast du wieder den sexuellen Aspekt mit drin. Was ihr daraus macht, was ihr in mir seht, das, was ihr für Erfahrungen habt, das, dafür kann ich nichts.
Das finde ich aber voll schön, ja, weil es spricht davon, wie ich finde, krasses Selbstbewusstsein, von dem ich noch weit weg bin. Also ernsthaft jetzt so, ich meine das sehr, sehr positiv. Ich finde das total schön, weil ich meine, damit man sagen kann, hey, so komm, Projektionsfläche und euer Zeug, da muss man ja ein sehr gutes Bild von sich haben. Wo höre ich auf? Wo fängt die Meinung der anderen irgendwie an? Und ich glaube, das ist vielleicht auch was mit dieser Diagnostik, weil ich möchte gar nicht so irgendwie so Preaching betreiben von wegen, ja, lasst euch alle diagnostizieren. So, überhaupt nicht, nichts liegt mir ferner. Nur ich glaube, ich komme aus so einer Richtung, wo es mir so wahnsinnig gut getan hat, diese externe Berechtigung zu kriegen von außen, dass wie du bist, das gibt's, das ist in dieser Welt veranlagt und du bist kein Fehler, der es irgendwie aus Versehen so missgeburtsmäßig, wie ich damals über mich selbst garantiert auch gedacht habe, in diese Welt das reingeschafft habe. Ich glaube, ich habe immer noch den Punkt, nicht mehr so heftig wie damals, aber ich habe immer noch den Punkt, dass ich mich extrem angewiesen fühle auf diese externe Bestätigung, weil ich mir selbst aus meinem Innen heraus nicht traue, wenn ich mir was sage. Selbst wenn es noch so logisch ist, wenn ich es noch so klar habe, da ist immer noch so ein kleiner Zweifel, nee, aber es kommt jetzt von dir, das reicht ja jetzt nicht. Und das finde ich total schön und total inspirierend, wenn ich dich jetzt so höre, dass da einfach ist, hey, so eure Meinungen, dafür kann ich nichts, aber was ich für Meinung habe, was ich tue, aus mir heraus denke, das ist meine Baustelle. Und das finde ich voll schön.
Ja, also da ging es vor allen Dingen um Arbeitsweisen, dass man, wenn man sich Dinge überlegt oder wenn man nicht hinterherkommt, was zu Ende zu bringen, ne? Wenn das dann, oder wo man dann überlegt, da gibt es noch das Modell Sanguinica, ne? Dass man sagt, ah, wahrscheinlich bin ich cholerisch, melancholisch, sanguinisch, was ich nicht bin, Dysphlegma.
Sanguinisch ist blutend, oder?
Nee, Sanguinica, das sind die Euphorie, aber Feuer ist schnell vorbei. Aha. Dass man halt so wirklich mit Freude sich auf so was stürzt, was und dann muss man das nutzen, die Zeit, aber das weiß ich mittlerweile. Und dann habe ich zum Beispiel da, haue ich alles rein und dann ist eine lange Strecke nix. Und wenn ich das aber wieder vorhole, kann ich dann, muss ich mich halt wieder reinlesen. Und das ist zum Beispiel auch anstrengend manchmal, wenn man zerflattert ist. Und dann merke ich aber mittlerweile, und das finde ich interessant, wenn man zerflattert ist, dann lässt man es halt zu, dann ist man zerflattert und ich weiß es dann aber wenigstens. Und gerade wenn ich zeichne, kriege ich es sofort mit. Manchmal kriegt man es ja nicht mit, aber ich kriege es mittlerweile als Erwachsener mit, wenn ich dann Sprechdurchfall habe. Was ja in einem Podcast ganz gut ist, wobei nicht immer.
Aber was ist Sprechdurchfall?
Na, Sprechdurchfall. Also, was ist Sprechdurchfall?
Was ist denn Sprechdurchfall?
Reden. Guck mal deine Lampe. Oh, hast jetzt dich richtig ab. Okay, mein Glas. Okay. Ah, ich glaube, ich habe Durst. Nein, ich habe keinen Durst. Ich denke, oh, hey, da Tür ist offen. Nein, ist zu. Ah, was kratzt mich? Ah. Also, extrovertierter Sprechdenker hat meine Freundin mich genannt. Und das kann man fast. Also, es gibt Leute, die. Also ich komme auch übers Zeichnen, aber auch Sprechdenken. Ne? Also wenn ich sage, ist es da, heißt nicht, dass meine Haut ist die ganze Zeit raus. Aber schon, dann ist es da. Und im Kopf ist nämlich noch mehr da. Und das ist nämlich auch schon ein ordnendes Element. Wenn man es nämlich spricht, dann ist der Rest erstmal, der kann tatsächlich nach hinten rücken, weil der ist auch da. Wenn ich also 100 Stimmen hätte, wärst du tot. Dann legst du dich auf der Bühne und also das ist schon gut, dass wir nur so zwei Stimmlippen haben und dann kommt nur ein Stück Sprache raus. Das ist auch ein ordnendes Element. Ne?
Je mehr wir jetzt reden, desto sinnvoller und desto nachvollziehbarer empfinde ich es, dass du das machst, was du tust, dass du auf der Bühne stehst.
Alhamdulillah.
Wirklich, also ich kapiere es schon, warum das wahrscheinlich der genau richtige Weg für dich ist. Was mich da noch interessieren würde, wie haben denn damals deine Eltern reagiert? Du bist ja aus einer extrem musikalischen Familie, habe ich gelesen. Alle deine Geschwister, mehrere Instrumente gelernt, du auch, dann noch Musik studiert. Waren die von Anfang an total, dann macht sie halt das? Oder war das ein bisschen knirschender?
Ja, nee, die waren immer
die, super.
Die haben sich natürlich über Musik sehr gefreut. Erst hatten sie Angst, weil es eben, ich sollte in der Klassik landen, Querflöte, ne, 3 Jahre Spezialschule für Musik. Und ich bin so hibbelig fürs Orchester, also das halte ich ja nicht aus. Und ich habe auch extrem, ich lache wahnsinnig gern. Also auch privat, wenn die Leute immer sagen, du bist Comedian, dachte ich so, nee, ich bin albern, aber privat einfach. Ich lache einfach gern. Da ist es egal, ob eine Bühne drumherum ist. Ich lache wahnsinnig gern. Aber nicht aus Verlegenheit oder so, einfach wirklich, weil ich sehe nur lustige Dinge. Ich gehe in einen Podcast, der nicht witzig heißt. Und dann habe ich mir so, dann mein Variantenhirn ist dann so alle Varianten durchgegangen. Ich hatte nur Spaß, weil ich dachte, ich heule die ganze Zeit und wir unterhalten uns. Und dann sage ich, dann ist der Hund gestorben. Nein, was erzähl.
Aber das finde ich total schön, weil das so da einspielt, was du irgendwie sagst mit irgendwie diesen Gegensätzen. Weil ich habe den Ruf weg bei den Zeitungen, Zeitschriften, für die ich arbeite. Ja, Manuel schickt mal, wenn geheult werden muss oder jemand stirbt.
Was? So,
ja, also das ist wirklich, das haben mehrere Redakteure, SZ-Magazin.
Also hast du sowas Auffangendes irgendwie, dass man so...
Ja, das sind so die Themen, die ich mir wähle. Also auch bei der Lokalzeitung, wo irgendwie Leute von Anfang an eher so den Kaninchenzüchter begleiten, habe ich über Fälle von Misshandlung und Folter geschrieben, so... Weil das ist, was mich irgendwie anzieht. Es ist wirklich so. Und ich meine, so wie du sagst, überall siehst du lustige Dinge. Das klingt tragischer, als ich das meine. Aber bei mir ist es schon so, dass ich eher diese tiefen Verletzungen und Schattenseiten sehe. Und nee, finde ich voll in Ordnung. Finde ich ja schön, wenn es eine positive Reaktion gibt. Aber da habe schon immer eher, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ich bin so ein Mensch, wenn man das in Musik auch übersetzen will, so meine Lebensmelodie empfinde ich so, dass sie einfach immer mehr ein bisschen im Moll klingt. Und ich bin für diese Molltöne, dieses Tiefere, dieses etwas Traurigere einfach sensibler als für den Witz und den Spaß. Aha. Und ich sag nicht, dass es cool ist, dass es so ist, aber so empfinde ich mich
Bist du auch ein Poet eher? Also so, dass du auch,
ich bemühe mich darum,
Wort?
Schriftsteller zu werden.
Ich finde es aber nicht verwerflich. Also mich interessiert auch, Smalltalk, ich kann bestimmt auch Smalltalk-Königin sein, aber dann schlafe ich ja, während ich das mache. Ich kann weiterreden, aber ich schlafe dann schon ein. Ich mag das auch nicht. Also wie gesagt, ich glaube auch, man lebt nur ein einziges Mal. Ein einziges Mal. Also man muss jetzt nicht jeden Tag, den ganzen Tag irgendwie Marathon rennen und irgendwo hochklettern und irgendwie gucken, ob man lebendig ist irgendwie. Aber ich finde es verschenkte Zeit, dann so abzuöden und dann irgendwie so. Also, es gab wirklich so Situationen, in dem Programm habe ich auch ein Stück, das heißt, wenn ich ins Theater gehe, ne, und ich war im Theater und vor mir saßen Leute und die haben das dann immer so zusammengefasst, die eine Frau hat dann gesagt, jetzt ist es traurig. Und dann dachte ich immer so, schubsen, nein. Mal so kurz so ping machen, irgendwas, nee.
Weil dich das verunsichert hat von dieser Frau?
Ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle. Nee, das hat mich gar nicht verunsichert. Ich find's halt, siehste, parallel, ich war auch mal im Zug, da stand der Zug stand 2 Stunden. Und dann sitzen die Leute da mit stumpfen Gesichtern, immer so dieses, die Leute gucken schon. Und dann ödet man vor sich hin. Und mein Sohn saß damals neben mir und sang die ganze Zeit, ein Mops kam in die Küche und stahl dem Koch eine. Hat er ungefähr, 5, 6 Mal gesungen. Und dann war Ruhe. Und dann habe ich gesagt, und alle.
Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Das hat mich wirklich wahnsinnig gefreut. Dankeschön.
Mir hat's auch gefetzt. Nu? So. Jetzt werden wir rausgetragen. Also ich hatte mich wohlgefühlt. Habe mich wohlgefühlt und ich finde, dass wir wahrscheinlich verschieden sind, aber wahrscheinlich uns auch sehr gut ergänzen. Das war kein Heiratsantrag, ich bin schon verheiratet. Ja.
Das war Nicht Witzig, ein Podcast der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder schaut auch die anderen Folgen an. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge. In der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Es gibt Geschichten, die sind einfach viel zu krass, um wahr zu sein. Eine davon erzählt der True-Crime-Podcast Die Millionendiebin. Vanessa stiehlt von einer Geldtransportfirma in Stuttgart über 1 Million Euro. Flüchtet über Wien nach Serbien. Später bereut sie dann alles, wünscht sich, das alles wäre niemals passiert und gibt öffentlich an, okay, es war vielleicht gar nicht alles meine Schuld, ich wurde von meinem Lover angestiftet, das war alles seine Idee. Aber stimmt das alles oder redet sie sich jetzt raus, weil sie am liebsten wieder ein ganz normales Leben zurückhaben will? Die Millionendiebin gibt's in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.